Einfach für, mein Vater hat mir die Frage gestellt, okay, du entscheidest, geht's weiter oder nicht?
Oh.
Und natürlich mit Unternehmensberatung und Ähnlichem habe ich mich dann tatsächlich dagegen entschieden. Es war eine grausame Situation für ihn.
Und für dich?
Für mich war die Entscheidung finden schwierig. Als ich dann die Entscheidung für mich getroffen hatte, Bauchgefühl, ganz wichtig, war es wie eine Befreiung.
Okay, und jetzt grätschen wir aber direkt rein in den Alkohol. Also
der hat auch damit unmittelbar zu tun, weil über ein Jahr lang diese massive Entscheidung zu treffen, einen Familienbetrieb mit über 107 Jahren, Firmen, Familien und Stadtgeschichte zu schließen, Mitarbeiter sind betroffen, die Familie, ne? Mein Vater hat es mir übel genommen, diese Entscheidung zu treffen.
So viel Scham, Verrat, Scham, diese ganze Scheiße.
Genau, wie konntest du nur? Was sagen die Leute?
All of Me ist der Podcast, der dir ermöglicht, dich selbst zu finden. In mir, meinen unterschiedlichen Gästen, ihren Geschichten, Impulsen, Konzepten und Wahrheiten spiegelt sich alles, was auch in dir ist. Neugierig? Wenn du in der Tiefe Lust hast, dir zu begegnen, dem, was du schon von dir weißt und all dem, was du noch nicht von dir weißt, dann bist du hier goldrichtig. Denn All of Me ist All of You. So vieles, was ich erlebt und erfahren habe, teile ich mit meinen Gästen, die ihre Geschichten mitbringen. Lasst uns zusammen in die Magie des Moments eintauchen, wenn Worte sich mit Gefühlen und inneren Bildern verweben und eine tiefe Verbindung entsteht, wenn deine Geschichte zu meiner wird und wir alle eins werden. Ich bin Cisa Trautmann, Schamanin, Tiertelepathin, Podcasterin, Tochter, Ehefrau, Mutter von zwei erwachsenen Söhnen, Schwiegermutter, Tänzerin, Schwester, Cousine, Freundin, Gefährtin, Partnerin, Sportlerin, Köchin, Zuhörerin oder kürzer, All of Me. Von Herzen willkommen in meinem Podcast.
So, und drücken jetzt mal drauf.
Okay.
Jetzt kommt noch mal einmal das Video dazu. Look at that. So, also, wir sind auch dann nachher auf YouTube. Erstmal das vorab, also mal was ganz Neues. Ich freue mich erstmal riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. Herzlich willkommen zu All of Me. Und ich freue mich sehr, sehr, sehr auf das All of Me von Sandra Fricke, die heute zu mir gekommen ist, sich durch den Elbtunnel gequält hat, aus Bremervörde.
Ja.
Und ich sah nur dein Autokennzeichen und muss jetzt gestehen, dass ich noch nicht mal wusste, was BRV ist. So, dann lernt ihr jetzt alle was.
Ja.
Bremervörde ist das Stichwort. So, liebe Sandra, du hast es geschafft. Mega.
Ja,
wir wurden verkuppelt.
Ja, das stimmt.
Wir wurden verkuppelt. Im besten Sinne, wir haben ein Blind Date. Wir haben noch nicht mal telefoniert heute. Und ich finde, genau so geht's. Und das ist eigentlich fast manchmal das schönste All of Me, dass wir uns nicht kennen. Wir aber beide eine Idee haben, was wir wollen voneinander und was wir an All of Me, also dein All of Me, mein All of Me, rausgeben wollen für euer All of Me. Und Gabi Gutzek hat uns verkuppelt und schrieb, also Sandra Fricke muss unbedingt zu dir, liebe Cisa. Und so haben wir es dann auch direkt entschieden und gemacht. Und Gabi Gutzek war jetzt im ersten All of Me Halbjahr, ich glaube Folge Nummer 12. Und es ging um Sucht, vor allen Dingen um das Rauskommen aus der Sucht. Und ihre Erkenntnisse fand ich also unfassbar bahnbrechend und ich habe auch sehr, sehr viel Feedback bekommen, weil sie eben sagt, dass Sucht ganz viel mit einer Disbalance der Neurotransmitter im Gehirn, ich mache das jetzt ganz allgemein, zu tun hat. Und ich bin jetzt super gespannt, wie dein Weg daraus war, liebe Sandra. Oder erstmal, finde ich, fangen wir an, wie dein Weg überhaupt dahin kam. Also.
Ja, also.
Spot on you.
Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Franziska, dass ich hier sein darf. Ja, genau. Enchantés.
Genau, aber Kaffee und Tee natürlich.
Ja, wie war mein Weg? Ich bin, wie man so schön sagt, ganz wohl behütet als Einzelkind in einer Unternehmerfamilie hineingeboren worden, mit dem übermächtigen freiwilligen Druck, mich doch dafür zu entscheiden, diese Firma auch weiterzuführen.
Aber da können wir jetzt schon mal kurz in die Füße atmen. Dieser freiwillige, wie hast du gesagt,
übermächtige freiwillige Druck.
Ja. Genau, der natürlich auf einem Einzelkind sowieso ist. Mhm. Also viele Grüße an die Einzelkinder da draußen. Mhm. Und auf ein Mädchen, ich würde sagen, anders als auf einen Jungen. Ist das pauschal blöd oder?
Nee, ist total richtig, weil es war sicherlich auch immer der Wunsch, dass natürlich ein Sohn in dieses Erbe und in diese Fußstapfen tritt. Mm. Und tatsächlich ist dieser Wunsch meinen Eltern nicht vergönnt geblieben. Mm. Ich war, wie man so sagt, in unserer Familie der letzte Versuch. Und heute sage ich dann immer wieder oder versuche ich immer wieder zu betonen, wie gut, dass ihr genau diese Tochter bekommen habt, auch wenn das Endergebnis anders gelaufen ist, als wie sie sich das gedacht haben.
Aber ist das so gut, weil du dadurch deinen Weg so finden durftest oder was ist?
Was also meinst du damit? Es wurde mir immer gesagt, du kannst frei wählen, was du willst und was du möchtest. Mhm. Nichtsdestotrotz bin ich natürlich in dieser Familie groß geworden. Ich habe erlebt, was es heißt, selbstständig zu sein.
Ja.
Und daher war für mich, nachdem der erste Gedanke, Kindergärtnerin zu werden, anlässlich einer Neueröffnungsrede meines Vaters sofort akut geplatzt, indem ich mich, glaube ich, mit 13 oder 14 entschieden habe, dieses Unternehmen zu übernehmen. Also es war eine Möbelfirma, ein Möbeleinzelhandelsgeschäft.
Okay.
Und habe dann also von dem Moment an ganz klar meinen Weg auf die Übernahme dieses Unternehmens ausgerichtet. Also
und weißt du jetzt heute rückwirkend, wie der Schalter da auf einmal umgelegt wurde?
Ja,
so.
Das ist dieser übermächtige freiwillige Druck, weil mein Vater in dieser Rede betont hat, in der dritten Generation und hoffentlich noch lange auch durch unsere Tochter Sandra.
Und aber ist ja auch total viel Ehre drin.
Ja, nur er wusste damals, ich wollte absolut Kindergärtnerin werden.
Okay,
ich
also
bin damals
völlig
heulend
übergangen.
Aufs Klo gerannt und habe dann für mich gesagt, okay, alles klar, ich mache das.
Ach so, okay. Weil wir alle wollen unseren Eltern gefallen.
Ja, natürlich. Wir wollen geliebt werden.
Wir wollen geliebt werden und wir wollen dazugehören und wir wollen sie nicht beschämen und wir wollen reinpassen.
Und wir wollen die Tradition weiterführen.
Genau.
Es ist das, was von uns erwartet wurde, auch wenn es immer hieß, nein, nein, du darfst dir das aussuchen, was du willst.
Genau, das finde ich aber auch spannend.
Genau.
Dass die Energie kann eine ganz andere sein.
Ja.
Und die hat wahrscheinlich ein bisschen gedauert dann, bis du die zugelassen hast. Beziehungsweise, nee, da kam dann ja das andere.
Genau. Also es ist so, dass ich dann von der Sekunde an meine gesamte Ausbildung auf dieses Thema ausgerichtet habe.
Ja.
Auch kein bisschen mehr, sondern genau das mit dem Fokus. Und im Grunde genommen war es dann auch so, ich habe schon, wie es oft ist auf dem Lande, auf Partys. Es wird ja früh getrunken, in Anführungsstrichen. Ne? Die erste Party, Realschule, meinetwegen 8. Klasse, 9. Klasse. Dann die ersten Erfahrungen in der Diskothek und Ähnliches. Und Schützenfeste, all diese großen Dorffeste.
Aber Riesenkultur und Tradition.
Ja, genau. Also da waren definitiv meine ersten Erfahrungswerte mit dabei. Auch in unserer Familie war es sicherlich so, dass auch zum Abendbrot dann das Bierchen, ne, die Verniedlichungsform kennst du noch von Gabi, getrunken wurde anstatt einen Tee. Und genau, so hat es sich einfach weiterentwickelt.
Ich habe noch eine Frage jetzt dazwischen, weil ich das total interessant finde, dass die das mit 13, da schlittern ja alle eigentlich in die Pubertät. Und da bist du mal dagegen. Also in gesunder Form bist du gegen alles. Bist gegen dein Elternhaus, gegen die Tradition, gegen die Schule sowieso. Hast du den Teil dann ausgelassen?
Ich war ein sehr behütetes Kind und war sehr brav tatsächlich. Ich war zu dieser Zeit eher gegen meine Mutter. Also wir hatten eher uns ein bisschen im Clinch. Mhm. Mein Vater und ich, wir waren so.
Ah, you were daddy's girl.
Ja, und das hat sich dann aber geändert, als ich wirklich in die Firma eingestiegen bin, nach der Ausbildung.
Okay, das heißt, du hast du Abitur gemacht und studiert? Nee, du hast eine Ausbildung gemacht?
Ich habe eine Ausbildung gemacht und bin dann an der Fachhochschule, habe ich dann BWL gemacht. Mhm. Ja, alles mit dem Fokus eben Möbelhandel. Und bin dann auch erst ein bisschen rumgewandert, habe mir ein bisschen Wind um die Nase wehen lassen und bin dann 96 in den elterlichen.
Wie alt warst du da?
Da war ich 24.
Okay, gut. Hast gesagt, aber warst du besser Dingen? Hast du gesagt, ich rock das?
Ich war mir vollkommen klar, dass ich das mache.
Das ist doch schön. Also ich meine,
super. Es war tippitoppi. Super. 10 Jahre war ich dann auch dort aktiv, habe also all diese Dinge gemacht, die man als Unternehmensnachfolger dann auch macht, von Wirtschaftsgruppen gründen und im Politischen ein bisschen aktiv sein, also wirklich volle Lotte dabei. Und dann irgendwann wurde natürlich immer alles etwas schwieriger.
Ja.
Mit einmal.
Was denn so?
Was so? Das Unternehmerische. Der Weitblick meines Vaters und meiner, die sind dann doch sehr unterschiedlich gewesen. Okay. Deswegen sind wir auch aneinander geeckt. Mhm. Während ich dann doch mehr so auf Fortschritt und Ähnliches fokussiert war. Also tatsächlich, es hört sich so merkwürdig an, aber ich habe einen PC eingeführt. Das war eine ganz große Dramatik noch zu der Zeit.
Okay.
Ja? Also alleine die Kundendaten einpflegen, Artikeldatenpflege, es war alles fürchterlich. Und,
aber hattest du auch ein bisschen Respekt? In dem Moment wahrscheinlich nicht, ich hätte es auch erst nachher.
Genau. Also
es waren einfach Riesenschritte, ne?
Ja, genau. Und,
und ein Verlassen der Tradition.
Ganz genau.
Und von dem Glauben, so geht es. Und wir können es nur so, also ich habe ganz viel Respekt eben auch vor so Familienunternehmen. Also da ist wirklich eine Mega-Energie, sage ich jetzt mal ganz
und
neutral.
Ich weiß, ich bin nachdem dann tatsächlich, ich mache mal einen Sprung, zu 2005, da war es dann eben halt so, dass ein großer Wandel in der Branche unterwegs war. Es war eben halt genau die, die noch traditionell weiter unterwegs sein wollten oder mussten in ihrer Welt. Und dieser Sprung zur digitalen Umfirmierung, es war gar nicht anders möglich eigentlich. Es gehörte eben halt so vieles dazu und ich habe einfach nur diesen Widerstand meines Vaters immer wieder wahrgenommen. Mhm. Ich habe nur erlebt, die sind alt genug, um in Rente zu gehen. Ich bin jung genug, um was Neues zu machen. Mhm. Und habe dann einfach für, mein Vater hat mir die Frage gestellt, okay, du entscheidest, geht's weiter oder nicht?
Oh.
Und natürlich mit Unternehmensberatung und Ähnlichem habe ich mich dann tatsächlich dagegen entschieden. Es war eine grausame Situation für ihn.
Und für dich?
Für mich war die Entscheidung finden schwierig. Als ich dann die Entscheidung für mich getroffen hatte, Bauchgefühl, ganz wichtig, war es wie eine Befreiung.
Okay, und jetzt grätschen wir aber direkt rein in den Alkohol. Also
der hat auch damit unmittelbar zu tun, weil über ein Jahr lang diese massive Entscheidung zu treffen, einen Familienbetrieb mit über 107 Jahren Firmen, Familien und Stadtgeschichte zu schließen. Mitarbeiter sind betroffen. Die Familie, ne, mein Vater hat es mir übel genommen, diese Entscheidung zu treffen.
So viel Scham, Verrat, Scham, diese ganze Scheiße.
Genau. Mhm. Wie kanntest du nur? Was sagen die Leute?
Egal, genau.
Ja, der größte Spruch ever.
Ja.
Der hat also schon mal massiv dazu geführt, dass von einem Gläschen, ein Fläschchen Wein wurde. Die Anlässe, um zu trinken, wurden dann eben halt immer mehr und mehr. Auch schon vorher gab es dann vielleicht mal beim Liebeskummer das Gefühl, die Flasche Wein tröstet mich jetzt.
Tut sie auch in dem Moment.
Ja, das ist ja für den Moment okay. Das Drama passiert ja nur, wenn dann erstmal am nächsten Morgen der Kopf dick und breit wird und diese Entscheidung, ach Gott, morgen willst du nichts trinken? Und dann kommt doch die Flasche, die springt dich an, die ist vielleicht noch Rest Wein vom gestrigen Abend oder wie auch immer.
Man kann nichts dafür.
Es war auf jeden Fall sehr viel geworden und es wurde auch mehr. Ich wechselte dann in eine Unternehmensberatung, bin dann dort 80.000 Kilometer im Jahr gefahren, habe also das, was ich zum Schluss erlebt habe, selber weitergegeben. Ich habe Unternehmen beraten im Zuge von Lagerüberhängen, Marketingaktivitäten und auch zum Thema Räumungsverkäufe.
Schön.
Viel mit Emotionen natürlich hat das Ganze auch zu tun gehabt. Viel mit Alleine sein in Hotelzimmern und ähnlichem.
Wahnsinn. Also ich muss einmal auch da kurz fragen, du hattest keine Familie jetzt.
Nein.
Also wo du immer sagen konntest, ich gehe jetzt zurück ins Nest oder mein Partner und ich machen 50-50 und er kümmert sich um die Kinder, bla bla. Also
keine
es gibt
Kinder,
ja,
kein
okay,
Ehepartner.
Also du hast das sozusagen, ich sage jetzt mal ganz platt, als Einzelkind weiter durchgezogen.
Ja, tatsächlich. Ja, und es war für mich selber festzustellen, es wird immer mehr. Ich habe mich großartig aufgerissen, damit ich an all den Aktivitäten, die bei uns zu Hause im Ort stattgefunden haben und auch im Freundeskreis weiterhin teilnehmen konnte. Also Hochleistung im wahrsten Sinne des Wortes.
Um was zu präsentieren?
In dem Fall gar nicht mal, um zu präsentieren, sondern einfach, um weiter dazuzugehören.
Genau.
Ja?
Also dir selbst das Gefühl zu geben, was ja völlig in Ordnung ist, dass du nach wie vor dazugehörst, obwohl du dich gegen was
entschieden hast.
Ja, gegen die Wurzeln.
Ja. Genau. Und das wurde eben halt immer mehr und mehr. Und da habe ich dann tatsächlich im sechsten oder siebten Jahr gemerkt, ich schaffe das nicht mehr.
Hier brennt die Hütte, ne?
Hier brennt absolut die Hütte. Ich habe also absolut im Prinzip gebrannt, innerlich gebrannt. Das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel oder Bild dafür.
Ja.
Und habe dann mit Hilfe und Unterstützung einer Freundin den Weg zu meinem Hausarzt gesucht, das erste Mal, und habe du doch nicht, das ist jeder andere, aber du doch nicht.
Ach so, der auch, der
ja,
sagte
der
das auch.
Ja, der auch, aber der war dann trotzdem so, dass er gesagt hat, alles klar, du kriegst die Einweisung für eine Entgiftung.
Also sprich, du wusstest um dich.
Ich wusste dann um mich und meine Freundin damals sagte zu mir, ach Mensch, Sani, ganz ehrlich, mach mir schon so lange Sorgen.
Und hat sie vorher nicht gesagt?
Vielleicht, und ich habe es nicht verstanden.
Okay.
Das ist ja auch das,
gehört.
Wir wollen es ja dann nicht verstehen, weil wir so in unserem Tunnel drin sind. Und das funktioniert dann schwer.
Na gut, so funktioniert Sucht, glaube ich, ne?
Ja, so ist es. Im Nachhinein kann man es immer sehr gut verstehen. Genau, also das war dann die erste Erfahrung. 2010 bin ich dann in eine Langzeittherapie gegangen, vor der ich mich massiv gewehrt habe.
Weil?
Angst,
ja.
Scham,
Aui.
Stigma, was ist das?
Schön
was passiert
ist da,
da?
Glaube ich, nichts. Also.
Und ich war selbstständig. Wer finanziert mir das bitte?
Und wie war der Kontakt mit deinen Eltern in der Zeit?
Also für die war das natürlich die größte Katastrophe schlechthin. Also
das, die
unser
Alkohol.
Kind, unser einziges Kind.
Ach so, und hast du sozusagen die zweite Katastrophe serviert?
Ja.
Oh,
Genau. Und nichtsdestotrotz, es gab dann auch so ein Gespräch und das Verständnis nicht wirklich so gegeben. Also sie haben sich Mühe gegeben, aber ich konnte schon merken, dass es nicht wirklich bei ihnen angekommen war. Und das ist am Ende auch okay, es ist eine andere Generation, sie sind auch anders erzogen worden, auch die haben ihre Geschichten miterlebt. Und wichtig war ja dann für mich eigentlich eher, dass ich meinen Weg dann finde. Und ich wusste auch, dass ich das mit der Unternehmensberatung nicht dauerhaft weitermachen kann.
Also, dass das auch nicht dein Weg ist?
Auch nicht mein Weg.
Ja, spannend.
Und bin dann wieder zurück in den Einzelhandel. Dann stellte ich dort aber auch fest, das ist nicht mehr mein Weg. Wenn ein freier Vogel mit einmal wieder in einen Käfig kommt, ist nicht so ganz einfach.
Nicht so gut.
Ich war dann bei einer Herstellerfirma für Betten. Ein tolles Thema für mich, weil schon immer das Thema Schlafen einen ganz wichtigen Fokus bei mir hatte. Ich durfte schon zum Beispiel den ersten Menschen in Anführungsstrichen erzählen, dass es sinnvoll sein kann, wenn man älter wird, vielleicht ein höheres Bett sich anzuschaffen, damit das vom Einstieg her und auch vom Ausstieg leichter fällt, dass es auch sowas alleine gibt. Also da war ich tatsächlich fast so ein bisschen Pionier.
Das ist ja aufregend. Okay.
Mit unterwegs. Und dass es eben halt auch was mit dem Schlaf macht. Okay. Und das habe ich auch sehr geliebt. leider war dann die Corona-Zeit ein Erlebnis. Meine Mutter wurde stark demenzkrank. Mit der Erkrankung lebt sie heute immer noch, aber es ist in meiner Wahrnehmung eher ein Vegetieren tatsächlich. Und da sind viele Dinge dann auch wieder zusammengekommen, die sich bei mir nicht gut angefühlt haben.
Und hast du nach diesem ersten Entzug, warst du trocken?
Da war ich 8 Jahre glücklich, abstinent.
Wow.
Und dann zu dieser Zeit tatsächlich schlich sich dieser Alkoholteufel wieder bei mir ins Leben ein.
Magst du das mal beschreiben?
Ja, total doof, nach 8 Jahren, glücklich, abstinent, im Urlaub, Sommer, Sonne, Strand und Meer in Griechenland. Und ich, Idiotin, im wahrsten Sinne des Wortes, sage, ach, zum Abendessen, den Wein, das war immer mein Lieblingswein, oh, ja, ein Glas. Und mein damaliger Partner sagt, du weißt, was du tust. Ich sage, ja, ich bin ja groß und ich und bin so lange ohne abstinent. Alkohol, das, was soll passieren?
Ja. Weißt du heute, wozu das diente?
Ja.
Nämlich?
Wenn ich all das nicht erlebt hätte, wäre ich heute nicht hier bei dir. Zum Beispiel.
Das stimmt, aber ich will eher dahin, was sollte der Alkohol jetzt an dem Abend, was sollte der tun? Also sollte er das Gefühl
verstärken,
erhalten,
dass es toll ist.
Genau.
Ja. Mhm. Ja. Es sollte diese... die Sahnehaube auf irgendwie etwas sein, was sowieso schon schön war und wo ich mir selber beweisen wollte, es ist doch nichts los. Es war spannend, immer wieder gab es Menschen, die mir gesagt haben, Sandra, du hattest einen Burnout, aber du bist doch nicht alkoholkrank gewesen.
Ach so.
Und irgendwann habe ich auch die Beschäftigung mit dieser Thematik ein bisschen verloren.
Okay.
Und was ich mir damals bei dem Entzug und auch bei dem Klinikaufenthalt sicher war, es wurde uns dann ja schon gleich gesagt von den Therapeuten, also jeder Zehnte, der schafft es, langfristig abstinent zu sein. Ist natürlich total sinnvoll in einer Gruppe von Menschen, die sich bemühen, vom Alkohol loszukommen oder auch von anderen Substanzen. Und da dann zu sagen, also jeder Zehnte schafft es.
Wir ziehen mal durch.
Ja, genau, wir ziehen mal durch. Und so passierte das auch. Also da waren dann welche dabei, die sind in sich zusammengebrochen.
Und sind wieder ausgestiegen, haben gepackt.
Und haben gesagt, warum soll ich jetzt hier sein? Wenn ich sowieso, ich sag, warum gehst du denn davon aus, dass du rückfällig wirst? Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hab mir gesagt, ich bin die 10. Person.
Ah.
Und damit bin ich eben auch die 8 Jahre super gefahren.
Aber spannend, ne? Weil das ja auch so ein mentales Training mit sich selber ist. Also sowohl das, was du beschrieben hast von den anderen, als auch von dir.
Ja.
Dieses übrigens, ich bin die.
Ja, genau. Das habe ich nicht gesagt, das habe ich zu mir gesagt.
Ja,
das
ist
ja auch egal.
Aber abgefahren.
So, und dementsprechend habe ich dann leider nach diesen 8 Jahren irgendwie so ein bisschen angenommen, ach, vielleicht haben die anderen ja doch recht gehabt.
Krass.
Aber es war eben auch so, dass es bei mir noch 1,5 Jahre gedauert hat, fast 2, bis ich wieder wirklich in meiner Sucht drin war. Also es war erst dann nur Urlaub.
Ah ja, okay, siehst du.
Fing es irgendwie, genau, da habe ich dann gedacht,
das war dann nicht sofort wieder, gib mir eine Flasche jeden Tag oder 2 oder was.
Und dann fing es an, dass es so tagsüber mal ein bisschen blöd war und dann, ach, ich kann mir ja so ein kleines Fläschchen, so 0,2, ne, so. Und dann irgendwann, ach, eigentlich ist das ja viel zu teuer, du kannst ja dann noch die ganze Flasche kaufen.
Kannst du ja abends noch weghauen.
Genau, und du kannst ja die Flasche dann aber auch wieder in den Kühlschrank stellen.
Ja.
Aber der Witz ist ja, Restwein ist genauso wie Rest in einer Tüte Chips. Also für die, die es mögen.
Ja,
ne?
Okay.
Also das gab es dann nicht wirklich. Und irgendwann war das dann leider wieder so, dass dann auch diese Flasche
mittags schon weg war.
Nee, da noch nicht, aber abends auf jeden Fall leer war und manchmal die dann auch nicht mehr reichte. Also die Corona-Zeit gab mir dann den Rest, im wahrsten Sinne des Wortes.
Weil du auch nicht arbeiten konntest? Also
ja, das kam
auch
dazu.
So diese andere Lehre, die ja ganz viele hatten.
Genau.
Das ist ja, wohin jetzt mit mir, meiner Zeit, wie soll ich Geld verdienen und so, das war ja alles wirklich
Ich war schlimm. Kurz vorher, hatte ich mir selber noch gesagt, so, ich möchte jetzt den Absprung schaffen. Ich hatte mir schon verschiedenste Wege gesucht. Ich war bei einer Therapeutin, die mir dann also gesagt hat, tut mir leid, wir können jetzt hier nicht mehr arbeiten, weil sie konsumieren noch Alkohol. Kommen sie wieder, wenn sie abstinent sind. Ich will sie aber ja haben, damit ich abstinent bin.
Okay, stark.
Oh. Ich wollte nicht zur Suchthilfe und Suchtberatung, das hatte ich schon einmal und da fühlte ich mich nicht angemessen. Und habe dann für mich…
Angemessen oder angenommen?
beides eigentlich. Ich fühlte mich da nicht aufgehoben. Ich fühlte mich dort nicht als richtig. Ich dachte, du warst da schon einmal, das sind jetzt, diesmal bist du da nicht. Ja? Und hatte dann sogar geplant, dass ich ein bisschen weniger arbeite, die Stunden kürze und habe mir eine 4 Wochen Auszeit gegönnt. Bin nach Indien geflogen, total cool und bin eine Woche, ich glaube, das waren 4 Tage vor dem Shutdown war ich wieder da. Mit Husten kam natürlich überhaupt nicht gut am Hamburger Flughafen. Also man hat sich von mir weggesetzt und ich hatte keine Idee, warum. Und dann komme ich mit einem Erlebniskoffer voller bunter Farben und mit meinem Gefühl, ja, du bist dabei, dich wieder zu setteln und alles wird fein. Und keiner will meine Geschichten hören, weil die ganz andere Themen haben, ob sie genug Klopapier überhaupt zu Hause haben und ja.
Ja, also das haben wahrscheinlich auch ein paar erlebt. Ja. Ich kam in die 2. Corona-Woche nach Hause, nach Hamburg und war davor eine Woche tanzen auf La Gomera. Das werde ich nie vergessen, was für eine Energie ich gekommen bin. Am Flughafen und dann zu Hause, ich habe mich wirklich umgeguckt oder habe gedacht, das ist nicht euer Ernst. Was ist denn hier los? Ich muss eigentlich wieder weg. Also insofern, danke für das Teilen. so, und dann?
Ja, und da war das Loch da. Klar. Und es war riesengroß und es war so schwarz wie irgendwas.
Also auch um dich rum, deine Freunde, alles irgendwie das P.
Ich habe also nichts verstanden. Es brauchte wirklich Tage, bis ich verstanden habe, bis ich auch überhaupt angefangen habe, Nachrichten zu gucken. Ich war ja zum Yoga und so weiter unterwegs. Ich war, ich fing wieder an, bei mir anzukommen. Und ich hatte Renovierungsarbeiten bei mir in der Wohnung. Das heißt, ich hatte sowieso Durcheinander. Ich hatte gar keine Zeit, mich mit Nachrichten zu beschäftigen. Ich habe nur diese.
Aber gut, da kam es ja nicht drumrum.
Nee, also, ja, genau. Aber ich habe das nicht verstanden. Das war wie so ein Spielfilm, den ich nicht mir ausgesucht hatte.
Okay, interessant.
Ja. Okay, und damit war es natürlich dann soweit getan. Da brauche ich nicht mehr viel erzählen.
Dann waren die Schleusen offen, ne?
Und da fing es dann an.
Weil das hat Gabi auch gesagt, dass in Corona der Anstieg an Alkoholismus, vor allem bei Frauen, also
massiv
steil nach oben ging.
Absolut. Okay. Genau. Und das Schwierige war ja dann auch so diese ganzen Gedankengänge, wie besorge ich mir das Zeug eigentlich? Ne? In die Supermärkte kannst du ja schwer mit großen Taschen rauslaufen und dann die ganzen Flaschen, das klimpert und wie auch immer. Ja, aber es gab ja das große Versandhaus A, das liefert ja sogar nach Hause.
Ja.
Und damit das nicht mehr so mit Kartonweise und Altglascontainer und so weiter zu tun hat, habe ich mir dann die Tetrapacks, die Camping 2,5 Liter Boxen bestellt.
Okay, weil die in den gelben Sack gehen.
Genau.
Okay, ist ja auch interessant. Aber das hast du doch vorher auch gehabt.
Nee, so extrem nicht.
Ach so.
Okay. Das war dann schon.
Das war natürlich wahrscheinlich auch durch dieses, wir fingen ja alle an, uns gegenseitig zu beobachten. Ne? Also es war ja so viel, und das hat vielleicht damit zu tun. Okay,
Genau, das war dann das. Und ja, die ganzen netten Erfahrungen, die eben halt dazugehört haben mit Auf und Abs. Es lebe Zoom, das heißt, Gespräche mit Kollegen und Ähnliches fanden dann ja nicht mehr aus nächster Nähe statt, sondern nur noch mit dem Mikrofon und mit dem Bildschirm. Und das macht es ja auch noch leichter.
Also das Trinken macht es leichter.
Das Trinken macht es leichter. Ja, die Masken hat es leicht gemacht. Also sehr vieles lief sehr unschön. Und dann irgendwann, das war glaube ich dann im Laufe des Jahres, eine befreundete Heilpraktikerin gab mir den Hinweis, weil ich dann sagte, ich kann nicht mehr, ich will das nicht mehr. Es waren depressive Phasen, die durch den Alkohol natürlich hervorgerufen wurden. Also es gibt dort ein Konzept, es nennt sich Alkohol AD. Und es gibt dazu vor allen Dingen, gerade in Corona-Zeit, eine bessere Möglichkeit gab es gar nicht, sich in einem Online-Forum zu treffen. Und da habe ich mich dann angemeldet. So bin ich auf Gabi gekommen. Und ja, das Konzept von Alkohol AD hat mir wirklich den Arsch auf gut Deutsch gerettet. Mhm. Ich habe zeitgleich dennoch die Suchtberatung wieder aufgesucht, bin zu meinem Hausarzt und alles Weitere hat seinen Weg gefunden. Ich bin in die Entgiftung gegangen, freiwillig.
Bist du da anders reingegangen?
Ja.
Nämlich, was wusstest du?
Erstmal wusste ich ja, was ich tun muss und was mich erwartet, obwohl es beim zweiten Mal ganz anders war. Es gab keinen Vergleich dafür, weil ich mir ja immer gesagt habe, sowas passiert mir nicht wieder.
Ach, du Schaffen,
und nun war es mir ja passiert. Ja. Und ich habe ziemlich schnell angefangen, mir darüber bewusst zu sein, dass ich dankbar dafür sein darf, weil ich jetzt erlebt habe, dass es doch passieren kann.
Ja.
Und es gibt keinen hundertprozentigen Schutz. Ich darf einfach nur wirklich immer sehr, sehr gut auf mich aufpassen. Ich darf auch sehr gut in mich hineinfühlen. Und was mich so weit gebracht hat, so weit war ich noch nicht.
Okay.
Allerdings, das Forum hat mir wirklich sehr gut getan, sehr viel zu schreiben, alles, was so belastet. Und das war dann in der Zeit schon eine ganze, ganze Menge. Mhm. Es war dann ja fast so unter diesem Motto, du darfst deine Mutter nicht besuchen.
Wieso?
Es gab mal diese komische Regel, dass du Haushalte.
Ja, ja.
Und dann habe ich nur gesagt, okay, das versucht jetzt bitte nicht, mich davon festzuhalten oder fernzuhalten. Und also es waren viele Themen. Und der Weg kurz gemacht, das Konzept, meine Entscheidung, in die Entgiftung zu gehen, eine ambulante Therapie noch zusätzlich zu machen. Für mich in meinem Fall war das super. Ich bin dort, auch das ist ja eine Fragestellung, die nicht jeder im Vorfeld beantworten kann, mit welchem Therapeuten komme ich denn in Kontakt? Das ist ja leider auch so eine Fragestellung. Und ich habe das Glück gehabt, ich hatte eine ganz tolle. Und die hat tatsächlich zu mir was gesagt, was mich danach maßgeblich zu dem gebracht hat, was ich heute tue.
Ja.
Sie sagte, Mensch, Frau Fricke, mit ihrer Erfahrung, mit ihrem Wissen und mit ihrem Know-how, haben Sie nicht Lust, als Coach zu arbeiten?
Also, ich? Nö. Ich mache Möbel.
Ja, genau.
Oder ich komme da aus der Ecke.
Ich muss mich jetzt erstmal neu orientieren, was ich jetzt überhaupt Neues machen will. Aber Coach? Na gut, auf jeden Fall tatsächlich hat sie damit eine Idee so ein bisschen gelegt, mit der ich dann angefangen, mich zu beschäftigen. Und tatsächlich, Gabi war auch hier mit Geburtshelfer, darf ich so sagen.
Ja, Hebamme.
Weil wir sind, genau, wir sind dadurch unsere gemeinsame Zeit ist eine wirklich gute Freundschaft entstanden. Und meine Ideen, die ich dann so losgelassen habe, sagte, ja, passt doch.
So.
Und meine ganzen Wege, die ich danach mir gesucht habe, was sind denn die Themen, die zur Sucht, es muss ja auch zu mir passen. Ich habe mich jetzt nicht irgendwie mir vorgestellt, ich bin hier so ein Business Coach oder so etwas. Das war jetzt nicht so meins. Für mich war schon so dieser Gedanke, wenn, dann will ich Menschen auch helfen. Womit will ich denen denn helfen?
Weil Business Coaches helfen ja auch, aber
ja, genau.
Das Thema und war ja klar.
Das war für mich.
Das war ja deine Aufgabe sozusagen.
Genau. Der Witz war, dass ich schon viel früher angefangen hatte, eine Yoga-Ausbildung zu machen. Da bin ich also auch im wahrsten Sinne des Wortes reingestolpert. Aber nie mit dem Hintergedanken, dass daraus ein Beruf, eine Berufung entstehen könnte. Und irgendwann habe ich verstanden, dass all das, was ich in meinem Leben gemacht habe, nämlich Schlaf, der Stress, der mich mit in die Sucht geführt hat, das Thema Sucht allgemein und Yoga, so elementar zusammengehören, dass ich gedacht habe, Mensch, ist das vielleicht so dein Thema? Ja, und daraus wurde mein Thema ganz klar und eindeutig. Heute, ja, nenne ich mich Stress- und Burnout-Coach, weil auch diese Themen beides, also Stress als auch der Burnout, den ich eben halt durchaus auch erlebt habe. Die Sucht steht außer Frage, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Sucht als Endstation von Stress. Es gibt ja auch das Thema, wenn ich durch Krankheit oder durch ähnliche Situationen in eine Suchterkrankung mich mich hineinbewege. Aber gerade der Themenbereich Stress, der so breit gefächert ist, mit all den Erkrankungsbildern, Krankheitsbildern, die dadurch entstehen können und eben unter anderem Sucht und Yoga als Entspannungstherapie, als Bewegung, als Kraft. Ich bin froh und dankbar, dass ich eine Yoga-Art kennenlernen durfte, die nicht mit nur Sitzen und Atmen zu tun hat, sondern richtig mit Bewegung und Muskelkater und Schwitzen.
Welches dann?
Ashtanga.
Okay.
Und ja, und daraus ist dann tatsächlich mein Safe Space in Bremervörde entstanden. Meine Coaching-Praxis, mein Yoga- und Entspannungsstudio mit diversen Stunden einer inzwischen im dritten Jahr wundervollen Community. Klienten, die zu mir kommen, natürlich mit den verschiedensten Themen. Also da war ich schon sehr überrascht, weil ich gedacht habe, nee, also das Thema zum Beispiel ist überhaupt nicht mein Thema. Und dann habe ich festgestellt, ja doch, wenn der Klient meint, ich bin diejenige, die dabei helfen kann, dann scheint da ja
genau
ein richtiger Hintergrund.
Ja, und es muss ja auch nicht dein Thema sein, aber ich würde sagen, ich kann dein Thema.
Ja.
Warum auch immer. Also ich es ist irgendwas ist daran richtig.
Ja.
So.
Der und Klient das ist natürlich sucht ein Traum. Es aus.
Ja,
genau. Der zu mir kommt, der mich sucht, der mich finden will, der weiß, in welcher Art und Weise ich unterstützen kann. Und das hat sich tatsächlich so cool gefestigt. Das ist echt großartig.
Total schön. Geht es nur um die Alkoholsucht?
Nein.
Nee, ne? Also weil das steht jetzt auch auf deiner Website nicht explizit.
Ich habe jetzt gerade den Themenbereich Workaholic. Workaholic, wo dann am Ende auch wieder Alkoholsucht mit im Hintergrund steht. Aber das Thema, wir sind als Hochleistungsgeneration unterwegs. Ja, wir müssen uns beweisen. Und wer faul in Anführungsstrichen auf dem Sofa sitzt, das ist ja nichts. Das ist keine Leistung.
Nee,
also Workaholic ist etwas. Tabletten, Kokain, Cannabis. Das sind also die Themen, die dann, was Sucht durchaus bei mir ankommt. Wenn am Ende oder wenn am Anfang der Stress steht. Und das tut das tatsächlich bei den meisten, bei vielen.
Was ist denn für dich positiver Stress oder würdest du das gar nicht differenzieren?
Ich, in meinem Bildungsurlaub, den ich gebe, habe ich eine wunderschöne Folie dabei, die ich dann immer sage, das Märchen vom positiven Stress.
Okay.
Okay. Also ja, natürlich, es gibt Stress, den wir nicht so als negativ empfinden. Allerdings natürlich auch dieser positive Stress, wenn der uns hochtreibt und uns auch nicht mal zwischendurch die Ruhe gibt, ja, dann ist es genau das Gleiche, als wenn ich negativen Stress erlebe. Also unser Körper unterscheidet nicht in positiv oder negativ. Unser Gehirn tut es. Und auch insgesamt beim Thema Stress. Ich darf immer wieder meine Entspannung, meine Ruhephasen mit einplanen, dann ist alles fein. Dann habe ich auch vom positiven Stress gerne so viel wie möglich, weil auch verliebt sein ist ja positiver Stress vor einer Prüfung oder Führerschein oder ich halte eine Rede. Alles das ist ja auch, ich empfinde das als positiven Stress.
Ja.
Nur es macht genau die gleichen Symptome,
das stimmt,
wie negativer Stress.
Ja, ich weiß gar nicht, ob es die gleichen Symptome sind.
Schwitzige Hände, der Magen verkrampft sich.
Aber es ist trotzdem angenehmer.
Ja, wir, wie gesagt, von unserem Kopf her entscheiden wir, das ist nicht so schlimm.
Findest du?
Ja.
Das würde ich jetzt gar nicht so unterschreiben.
Okay.
Nee. Wobei ich dir aber unbedingt recht gebe, ist, dass es Zeit braucht danach, um das zu verstoffwechseln, so benenne ich das ja immer. Und wenn ich, das merke ich ja selber, wenn ich mir diese Zeit nicht gebe, das zu verstoffwechseln, um da drin dann wieder in die Ruhe zu kommen, dann vergaloppiert sich da irgendwo.
Das ist ja dieses Phänomen von Anspannung und Entspannung, was so viele tolle Lehrer uns auf die verschiedenste Art und Weise immer wieder erzählen. Mhm. Und im Grunde genommen verbirgt sich ja nichts anderes dahinter als die beiden Kollegen, die ich mitgebracht habe.
Ja, zeig nochmal hin. Mhm.
Ja, zeige ich gerne. Also wir haben hier einmal den Säbelzahntiger und wir haben hier das Mammut. Boah, kann man das soweit erkennen hier? So, ja. Genau, und immer wieder diese Erkenntnis, wir sind immer noch Steinzeit. Mhm. Ja? Und was ist damals passiert? Ich musste eben halt dafür was tun, dass mein Kühlschrank, vermeintlicher Kühlschrank, voll war. Ich musste all meine Energie aufbringen, um das Mammut zu erjagen. Und was passiert danach? Natürlich erstmal Ruhephase, damit wieder die Kraft und die Energie aufgefüllt werden kann, damit, wenn das Säbelzahntiger um die Ecke kommt, ich mich wieder gegen dieses Tier wehren kann. Die standen natürlich nicht die gesamte Zeit um die Ecke, aber diese Ruhephase, das war einfach ein selbstverständlicher Mechanismus, der in Steinzeit überlebenswichtig war. Weil wenn ich nicht die Kraft habe, um mich mit, also gegen den Säbelzahntiger zu wehren, dann ist das der sichere Tod. Und in der heutigen Zeit, wir erleben keine Pausen mehr. Wir stehen ständig unter Strom. Und wenn wir auch jetzt tatsächlich natürlich nicht dafür sorgen müssen, dass unser Kühlschrank voll ist, weil wir gehen nur in den Supermarkt, wir brauchen kein Mammut mehr erjagen, ist der Säbelzahntiger in so vielfältiger Optik unterwegs, das ahnen wir oftmals gar nicht. Für manche ist es der Chef, der braucht nur die Türklinke runterdrücken, dann haben manche schon Angstschweiß. Ja? Genauso ist es aber auch das klärende Gespräch mit dem Partner oder mit der Freundin. Wir haben selbstgemachten Freizeitstress, das zum Thema positiver Stress. Das gefällt mir aber alles, das macht mir alles Spaß. Ja, aber wenn mein Kalender übervoll ist, weil ich zum Aerobic, zum Yoga, weil ich zum Einkaufen, zum Friseur und wie auch immer will, dann hat das auch nichts mehr mit Erholungsphase zu tun.
Was vermeiden wir denn dadurch?
Ganz oft ist es natürlich dieses in sich hineinfühlen.
Genau.
Ich glaube, damit hast du ganz viel zu tun. Ich auch. Das erlebe ich ganz intensiv beim Yoga, weil viele haben sich schon ewig nicht mehr gespürt.
Und das, aber ist das nicht absurd fast? Weil, ich sage jetzt wir, ich habe ja keine Zahlen, schon so viele Jahre, also aus meiner Sicht, darüber reden, wie wichtig das ist, sich zu fühlen. Und dieser, ich nenne es jetzt mal spirituelle Tourismus, ist ja auch riesig groß. Und trotzdem würde ich jetzt mal anmaßend formulieren, dass wir auch da mit 100% reingehen und dann passiert ein bisschen das, was du gerade beschrieben hast. Aber das Ergebnis muss gar nicht zwangsläufig sein, sich wirklich zu fühlen und dann vor allem sich auszuhalten. Und das hat jetzt Maren Heidemann hat mir so ein neues Wort geschenkt, sein eigenes Gefühl zu containen. Das ist so gerade mein, das finde ich so schön beschrieben, denn wenn wir in die Ruhe kommen sollten, genau wie du es gerade beschrieben hast, da kann es schon auch sehr schön sein, aber meistens begegnet uns auch das andere. Und das zu halten und auszuhalten, und das haben wir, und da würde ich sagen, bei dir klingt das so ähnlich, alle durch die Bank nicht gelernt.
Absolut, bin ich voll bei dir. Ich bin allerdings auch der Ansicht, dass, ja, es wird viel darüber geredet, es wird nur nicht überall gelebt.
Das ist ja auch wahnsinnig schwer.
Ja.
Und, oder auch nicht.
Oder auch nicht. Eigentlich wäre es ganz einfach, sich gegenseitig zuzuhören, sich in die Augen zu schauen, das Handy einfach mal beiseite liegen zu lassen, ja, nicht immer vor dem Fernseher zu sitzen, gemeinsame Aktivitäten zu machen. Und was ich als besonders wichtig erachte, wir als Erwachsenen, je nachdem, wie erwachsen wir sein wollen, sind Vorbilder. Und wenn ich dann eben halt erlebe, wie viele Vorbilder den Kindern eben vorleben, wie Leben funktioniert, dann kann da nichts anderes bei rumkommen.
Nee.
Und von daher bin ich gar nicht so sicher, dass wirklich überall dieses Thema Fühlen und Fühlen aushalten wirklich überall ankommt. Weil nee,
glaube ich auch nicht.
Die, die bei mir zum Beispiel zum Yoga kommen, die sind dabei und die, ich erlebe auch die Veränderung. Das ist großartig, das zu erleben. Das macht so viel Spaß und Freude.
Ja, das macht satt.
Wenn sie anfangen und ich sage jetzt, fühl mal in deinen kleinen Zeh oder spür mal den Muskel vom Schambein runter bis zum Knie und dann weiter, dann habe ich aber solche großen Augen und kannst du spüren? Nee, noch nicht. Ich sage, okay.
Macht nichts.
Macht nichts. Kommt. Genau. Lass dir Zeit. Ja?
Ja.
So, und ich glaube, das sind alles so diese Dinge. Ich will behaupten, wenn ich vielleicht, und es ist müßig, weil es ist total egal, weil ich bin ja dankbar für diesen Weg, den ich gegangen bin. Wenn vielleicht ich als kleines Kind manche Dinge anders hätte erleben können, dann wäre vielleicht auch das heute natürlich etwas anders. Nur es ist müßig, es ist mir egal, weil ich bin mit dem, was ich tue und was ich mache und dass ich anderen Menschen helfen darf, dass sie wieder mehr mit sich selbst in Kontakt treten, das finde ich großartig.
Naja, also ich finde da besonders schön, dieses das anderen mitzugeben, dass sie sich Zeit erlauben dürfen. Also Zeit haben, sich zu erlauben, finde ich eigentlich das höchste Gut im Moment. Und aus dem Stress rauszukommen, dass Zeit haben nicht heißt, zu wenig zu arbeiten, die Miete nicht mehr bezahlen zu können oder. Würdest du das auch so sehen?
Es macht ganz viel. Diese Sorgen, diese Ängste, die bei ganz vielen vorherrschen, da mal hinzugucken und zu sagen, ist es wirklich so?
Oder ist das eben der Säbelzahntiger?
Genau. Hast du jetzt wirklich Sorge, dass du morgen nichts mehr im Kühlschrank hast, wenn du heute eine Stunde dich in Ruhe hinsetzt? Ist es wirklich so, dass du deine Arbeit verlierst, wenn du jetzt hier nicht die 12 Stunden am Tag arbeitest? Ich glaube, wir sind geprägt von der Generation davor.
Klar.
Und die wiederum, und die sind alle mit Hochleistung, Druck ohne Ende. Jetzt gerade entsteht ja ein Wandel, der teilweise schon ein bisschen extrem in die andere Richtung abdriftet.
Was meinst du genau?
Naja, Arbeit ist schon auch lebenserfüllend, kann es durchaus sein.
Ja,
ich finde, das interessanteste Gespräch führe ich mit Menschen, die sagen, ja, ich bereite mich auf meine Rente vor. Gut, und wenn du die Rente hast, was machst du dann? Ja, dann reise ich. Ich sage, okay, wohin? Ja, das weiß ich noch nicht. Und genau damit fängt es ja an, dass viele dann glauben, wenn sie in der Rente sind, jetzt ist alles geschafft, jetzt geht's mir gut. Nein.
Aber das ist ja auch ein bisschen oldschool, oder? Aber das, dir begegnet es viel.
Ja.
Okay, also, ja, ich wollte es auch gar nicht labeln, Entschuldigung.
Nee, alles fein. Es ist tatsächlich so, dass auch da schon viele gehört haben und so, aber leider, wenn das dann kommt, dann entstehen wieder Alterssüchte. Nicht mehr gebraucht werden ist ein ganz großer Punkt.
Was sind denn Alterssüchte?
Zum Beispiel Alkohol.
Okay.
Das Gefühl, nicht gebraucht zu werden, nutzlos zu sein.
Na gut, das ist auch echt beschissen.
Und nicht mehr zur Arbeit zu gehen tatsächlich.
Ja. Keine Verantwortung auch zu haben.
Genau.
Also eine Verantwortung ist ja was Wundervolles.
Ja, und eine Aufgabe und Menschen, die sich freuen, dass du kommst.
Ja.
Also von daher, wenn ich dann sage, ja, welches Ehrenamt willst du denn dann machen?
Ich will ja nicht wieder arbeiten.
Ja. Ich gehe gerne auch im Bildungsurlaub mit dem Satz an die Menschheit ran, ich bin gegen Rente.
Ich weiß genau, was du meinst.
Und dadurch entsteht erstmal eine schöne Diskussion und reicht mir.
Ja, also du bist gegen den klassischen Rentner oder dass diese Lücke, die dann folgt oder das, was es eben eigentlich im schlechten Fall dann ist. Ne?
Und ich habe zu oft erlebt, was passiert, wenn Menschen diese Aufgabe, die sie 30 Jahre lang absolviert haben, passiert. Sprich, mit einmal werden sie krank. Und mit einmal haben sie von der Rente nämlich nichts.
Ja, ja.
Dann ist ratzfatz eine schwerwiegende Erkrankung da oder in der heutigen Zeit Demenz. Und das war's mit dem schönen Lebensabend.
Mhm. Wie leben denn deine Eltern heute? Du hast von deiner Mutter schon ein bisschen beschrieben. Lebt dein Vater auch noch?
Mein Vater ist super agil, als Patriarch immer noch unterwegs.
Ja, aber hat damit kann man auch sehr viel Gutes bewirken.
Ja, genau. Also der ist unterwegs und sorgt immer für Kontakte. Mhm. Das, was er eben halt sein ganzes Leben lang gemacht hat, das macht er auch heute. Mhm. Ja, meine Mutter lebt im Heim. Mhm. Sie ist also mit Pflegegrad 4 an Demenz schwerwiegend erkrankt. Mhm. Und ich denke mir jedes Mal, gibt es denn noch mehr Facetten von dieser Erkrankung? Und meine Mutter zeigt es mir tatsächlich, dass es immer und immer und immer noch mehr Abstufungen gibt von dieser Erkrankung.
Erklär mal.
Von natürlich nicht mehr zu erkennen, also die eigene Tochter, von dieser kompletten Bewegungseinschränkung, von nicht mehr selbstständig essen zu können, sowieso für mich der schwerwiegendste Gedanke, nicht mehr selbstständig auf Klo gehen zu können. Und ja, diese ganzen Erlebnisse als Familienangehöriger, als Tochter, macht echt viel. Und diese Entscheidung, irgendwann zu treffen, wo ist diese Grenze, wo achte ich jetzt wieder auf mein Leben, wo entscheide ich, meine Mutter geht in eine Pflegeeinrichtung.
Ja, war es mit deinem Vater zusammen entschieden oder ist das eher deine Verantwortung?
Ja, es ist so ähnlich wie damals mit der Firma. Was sagen die Leute, dass unsere Mutter ins Heim geht?
Weil wir es nicht mehr schaffen.
Genau, und ich sage, ja, das mag sein. Wie viel Zeit bist du bereit, dazu zu geben? Und ich kenne viele tolle Menschen, die ihren Partner langfristig pflegen. Und es kann einfach auch nicht jeder.
Nein.
Das muss man echt sagen, es ist echt eine Herausforderung und gerade heute hatte ich jetzt auf dem Weg hierher auch ein Gespräch von einer Bekannten, die sagte, nach einer schweren Krebserkrankung kommt jetzt mit einmal sehr akut noch eine Demenzerkrankung obendrauf, sie fühlt sich komplett überfordert und ist auch im Bereich Fühlen und so weiter unterwegs, sagt sie, ich kann nicht mehr, ich bin, ja, ich verstehe dich. Also es ist wirklich eine Herausforderung und auf sich dann zu achten und Grenzen zu setzen und zu sagen, ja, jetzt geht's nicht weiter, ich brauche Hilfe.
Ist es für Frauen aus deiner Erfahrung anders als für Männer?
Wie ich schon gerade eben gesagt habe, ich habe beides kennengelernt. Ich kenne tolle Männer, die wirklich ihre Frauen gepflegt haben.
Ja, ich meine, dieses Gefühl, sich einzugestehen, erschöpft zu sein, nicht mehr zu können.
Ja, das glaube ich schon, dass das Männern, auch wenn ich jetzt generalisiere, doch eher schwer fällt als Frauen. Also gestern durfte ich erleben, einen Klienten, der fast verzweifelt war, dass ihm die Tränchen gekullert sind. Und ich habe nur gesagt, wie schön, lass es laufen. Es ist so ein Geschenk, dass du es endlich zulassen darfst.
Und dass es raus darf.
Ja, und da konnte er überhaupt nicht mit umgehen, weil das ist für mich, nee, will ich nicht.
Ja.
Ich sage, ja, und es ist eben nicht immer alles, was mit wollen.
Nee, Gefühle vor allem nicht so. Also die ganzen anderen Sachen können wir irgendwie steuern und kontrollieren und so weiter. Und also ich habe da auch großen Respekt davor, dass das für viele Männer so schwer ist. Nach Jahrtausenden. Weil wir, ich würde sagen fast, dass wir Frauen das fordern und sie herausfordern damit, aber im Grunde dann alles von ihnen wollen, dass sie fühlen dürfen. Aber dass sie es eben auch selber halten müssen.
Ich glaube, diese Rollen diese Rollenverteilung wird immer noch offiziell so sehr gelebt, ob wir es wollen oder nicht. Es hat nur alles seine Konsequenzen. Und das finde ich, darf man dabei nicht unterschätzen. Und die Welt um uns herum hat sich einfach verändert. Und wenn wir dann eben halt sagen, du darfst mehr fühlen, dann dürfen sich die Männer natürlich auch erstmal da diesbezüglich neu erfahren und wir Frauen ja dann eben auch. Mit einmal habe ich dann eben halt einen Mann, der eben auch da neben mir sitzt und genauso am Schluchzen ist, wie vielleicht ich auch. Ist auch eine neue Erfahrung.
Absolut.
Dass sie nicht nur als Held irgendwo durch die Weltgeschichte auf dem Schimmel reiten mit der Ritterrüstung, sondern eben auch das anders erleben dürfen. Mm. Ich glaube, das braucht auch noch ein bisschen Zeit.
Das braucht auch noch, das glaube ich auch, weil ich finde auch die Emanzipation, also auf diese Jahrtausende gesehen, ist die Emanzipation, hat vorgestern angefangen. So. Also deswegen, das braucht und das braucht für alle noch. Wie empfindest du denn jetzt die Zeit gerade, also weil ich weiß jetzt nicht, wann mir das so bewusst geworden ist oder wann es noch klarer wurde, dass es ja im Moment noch eine viel höhere Geschwindigkeit alles hat als vor, ich sag jetzt irgendwas, 5 Jahren, 10 Jahren.
Wie ich das empfinde? Mhm. Das ist eine so wahnsinnige Herausforderung. Mhm. Mhm. Wir kommen da, und ich sag einfach mal wir, weil auch die Technikfreaks haben ja schon mit dem Tempo zu tun. Und wenn ich da noch mal wieder an Mammut, Manni und Elsa Säbelzahntiger erinnern darf, für dieses Tempo sind wir nicht gemacht.
Ja, ich weiß. Also zellulär sind wir genauso noch, wie wir früher waren. Also,
ja. Und dieses Wissen ist bei dir, ist bei mir. Es ist Ungläubigkeit, wenn ich davon berichte.
Ja.
Teilweise sehr wohl, weil die Menschen einfach denken, wieso, es ist doch einfach so, wir müssen so sein. Es muss so funktionieren und die gesamte Welt um uns herum funktioniert ja so. Dann aber zu merken, dass wir uns selber damit einfach zu viel abverlangen, da ist ein Spalt, ein ganz großer Spalt. Das, glaube ich, ist noch nicht bei allen so klar.
Aber wer will jetzt der oder diejenige sein, die sagt, nö, ich mache es langsamer?
Ich glaube, so ganz langsam passiert es ja bei den Firmen, weil das Thema Fachpersonal rutscht immer mehr und mehr weg. Viele Firmen lernen dazu, dass sie sich neue Wege einfallen lassen müssen, wenn sie Mitarbeiter halten wollen oder auch überhaupt erstmal gewinnen. Von daher passiert langsam was. Es ist nur sehr langsam für die Schnelligkeit, die trotzdem geschieht. Also wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt.
Ja, das ist ein schöner Satz. Es ist eben nur sehr langsam für die Schnelligkeit.
Ja.
Also und das bleibt, glaube ich, sehr, sehr spannend und aufregend. Wie kommen wir da gut rein und können ein gutes Leben haben?
Ja, das ist die spannendste Frage ever, ne? Genau.
Weiß ich ja auch nicht.
Also ich glaube, wenn wir uns ein bisschen mehr auf uns selbst besinnen, ein bisschen mehr, wenn wir dieses Gefühl zulassen, wie fühle ich mich? Ich habe angefangen, bei mir nach der Yogastunde jeden Einzelnen zu befragen, wie fühlst du dich jetzt? Die erste Zeit kam immer als Antwort, gut. Ich sage, sehr schön. Kannst du mir bitte eine etwas genauere Auskunft geben, wie du dich jetzt gerade in diesem Moment wirklich fühlst? Es war ein Lernprozess. Ja. Heute sagen sie, ah ja, gut, darf ich ja nicht sagen. aber ist auch blöd. Aber und es hat ihnen geholfen, so eine kleine Brücke zu bauen, zu erleben, okay, wie fühle ich mich denn jetzt? Fühle ich mich aufgeregt? Fühle ich mich gelockert? Fühle ich mich entspannt? Fühle ich mich müde? Fühle ich mich verschwitzt? Und. Also die erste Brücke dazu ist da. Und meine Hoffnung ist, das sind so kleine Bausteinchen.
Unbedingt. Ne? Mäuseschritte.
Genau. Und wenn dann jeder für sich selber feststellt im Alltag, oh, jetzt ist heute gerade wirklich ein bisschen viel, dass wir dann den Mut haben, auch mal zu sagen, sorry, ich glaube, ich werde heute Abend mal was absagen, weil ich bin so, drüber, dass ich sage, genau, ich möchte lieber zu Hause bleiben. Ich möchte mir was Gutes tun. Ich möchte mir was Schönes kochen oder
Badewanne,
ich möchte, genau, mich
immer
kuschelnd auf dem Sofa wiederfinden, eine schöne Musik anmachen, tanzen, lachen.
Ja.
Genau. Okay. Also wirklich, wenn wir da ankommen, dass dann so diese kleinen Momente entstehen, ich glaube, das ist schon ganz viel.
Das ist ganz viel und ich finde vor allen Dingen auch ganz viel ist da drin, dieses in den Atem zu kommen, sich das zu erlauben und sich das dann zu genießen, dass es in Ordnung alles so ist, dass ich in Ordnung bin, indem ich mache eine Pause. Ich falle aus keinem System raus, der Kühlschrank hat immer noch irgendwie einen Joghurt und irgendwas.
Ja.
Und es ist in Ordnung, weil dieser, also ich sage jetzt ein großes Wort, aber im Moment ist das sehr viel mein Gefühl, dass alle eigentlich permanent in so einem Katastrophenmodus sind.
Ja.
Und es ist im Außen keine Katastrophe. Es wird nur alles irgendwie sehr schnell und natürlich ist es alles sehr, sehr herausfordernd. Aber sich selbst da immer wieder rauszunehmen und zu sagen, es ist nicht die frühe Katastrophe, die meine Vorfahren vor tausenden von Jahren mit Recht empfunden haben.
Für mich war das Thema Game Changer in diesem Zusammenhang zu erlernen, wie mein Gehirn funktioniert. Ich habe dort zwei super Lehrer, wenn man so will, gehabt. Das eine ist im Yoga-Bereich Anna Trökes, die sich mit der Neuroplastizität wirklich super beschäftigt und ähnliches. Schon ganz lange, seit über, ich glaube, über 60 Jahre ist sie schon als Yoga-Lehrerin unterwegs.
Okay, kenne ich nicht, aber 50 ich.
Jahre. Ja. Und neurolinguistisches Programmieren, NLP.
Ach so.
Ja? da wird ja oftmals auch gerne von der Manipulation gesprochen. Und ich erkläre das gerne immer so, es gibt weiße Magie und es gibt schwarze Magie.
Das ist richtig.
Und ich habe das erlernen dürfen als weiße positive Energie, um den Menschen zu helfen. Weil zu begreifen, dass dieser Brain Frog da oben sitzt, und allein die Frage, wer fabriziert das eigentlich? Wer denkt? Wer erlaubt dir zu denken, was du denkst? Und dann kommt schon als Antwort ich. Ich sage, genau. Und warum denkst du nicht einfach schön? So, und dafür tatsächlich war das für mich eine großartige Entwicklung, die ich damit auch erfahren durfte. Inzwischen bin ich NLP-Coach und ähnliches und wende das natürlich in allem soweit ein. Das heißt, selbst eine kleine Yogastunde ist immer schon mal wieder auch als ja, fast eine Coachingstunde, kann man sagen.
Sehr schön.
Ja.
So, wir schließen das jetzt hier. Liebe Sandra Fricke, ich danke dir sehr.
Ja, ich danke.
Ich habe wieder was gelernt und es ist wundervoll, was du uns mitgebracht hast heute und vielen Dank für dein All of Me bis heute. Es hört ja erst auf, wenn der Deckel zugeht.
Ich danke dir, liebe Franziska, und ich freue mich, dass ich hier sein durfte. Danke, danke, danke für dieses ganz großartige Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
It takes two to tango.
Wonderful.
Ja.
Also, bye-bye. Ciao.
Das war All of Me von heute. Danke, dass du dabei bist. Ich hoffe, wir konnten dich inspirieren und du hast etwas für dich rausgenommen, was dein All of Me reicher und vollständiger macht. Lass uns in Kontakt bleiben. Schreib mir gerne auf Insta, Facebook oder LinkedIn, um von heute an und in Zukunft ein wundervolles All of Us zu leben. Und ganz zum Schluss, lass mir gerne auf den entsprechenden Kanälen Likes da, dann wächst All of Me und kommt zur vollen Blüte. Das wünsche ich.